World Energy and Water steht vor der Tür. Vom 11. bis 13. Februar treffen sich die führenden Köpfe der Energiebranche in Essen. Tauchen Sie ein in die Themen der Zukunft. Von der Wasserstoffherstellung über digitale Technologien bis hin zu innovativen Speicherlösungen. Netzwerken Sie mit Entscheidern und gestalten Sie die Energiewirtschaft von morgen mit. Sichern Sie sich jetzt mit dem Code eWorldPodcast Ihr kostenfreies Ticket auf e-world-essen.com. Nutzen Sie den Code eWorldPodcast und seien Sie im Februar mit dabei.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, wieder mal, wie ja schon angekündigt vor einigen Wochen, ein sehr interessanter Gesprächspartner hier bei uns zu Gast. Ein weiterer Star unseres Wasserstoffumfelds im weitesten Sinne vielleicht.
Ja, hallo Martin. Hallo liebe Zuhörer und ein herzliches Willkommen an Fabian Pfaffenberger. Er kommt von H2 Bayern, eine Initiative, die hier in Bayern, wo wir halt auch wohnen, natürlich sehr aktiv ist, aber auch den Blick aus Bayern hinaus bisschen wendet und sich mehr natürlich anschaut als nur Bayern. Herzlich willkommen, Fabian.
Ja, hallo Martin, hallo Johannes, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich denke, wenn ich das jetzt mal so jetzt beurteilen kann, aus der Erfahrung raus, die wir mit dem Podcast gemacht haben, die meisten, die sich diese Folge anhören, die werden wahrscheinlich wissen, wer du bist. Oder die kommen vielleicht auch halt über LinkedIn halt hier auf die Episode, wie auch immer. Aber vielleicht gibt's doch den einen oder anderen Fabian, der dich noch nicht kennt. Insofern wäre super, wenn du einige wenige Sätze vielleicht zu dir sagen könntest und dann natürlich auch zum H2B entsprechend, wie du sozusagen da auch mit reingerutscht bist, wenn man das mal so sagen kann.
Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also ich gehe schon davon aus, dass mich einige Personen noch nicht kennen.
Okay.
Kurz zu mir, Fabian Pfaffenberger, Geschäftsführer des Zentrum Wasserstoff Bayern, kurz H2B. Ich würde es auch bei H2B in Zukunft belassen, weil das ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Zu mir selbst, ich bin studierter Ökonom, habe also gar nicht diesen technischen Background, den man sonst so häufig in der Wasserstoffwelt, in der Wasserstoffblase dann auch antrifft. Hatte eigentlich auch nie lange geplant, schon vor Ewigkeiten jetzt beim Wasserstoff zu landen. Hatte also jetzt auch nicht als Jugendlicher die Wasserstoffbettwäsche oder hatte jetzt groß die Affinität zu Wasserstoff. Ich kam eigentlich zum H2B eher über Zufälle, und zwar hatte mich Veronika Grimm, eine unserer beiden Vorstände und letztendlich auch die Mitbegründerin des H2B, angesprochen. Im Sommer 2019 war das. Du Fabian, wir gründen gerade in Bayern so ein neues Wasserstoffzentrum. Hättest du Lust, daran mitzuwirken, das mit aufzubauen? Ich dachte, Thema Wasserstoff, erstmal spannend, ne? Ich sehe nichts Neues, aber warum nicht nochmal versuchen? Und ich fand das direkt spannend, nah an der Politik, an der Wirtschaft, an der Forschung, nah an einem Thema, was jetzt die nächsten Jahre auch spannend werden könnte. Und es wurde ja dann auch spannend. Und das heißt, was aufzubauen, ist natürlich schön. Und dann bin ich beim H2B gelandet. Erst die öffentliche Netzwerkarbeit verantwortet. Mittlerweile seit Januar 2022 leite ich unser kleines H2B. Ja, und nun sitze ich bei euch.
Ja, freut uns, dass dich der Weg hierher geführt hat. Dann kannst du da auch nochmal kurz erklären, was macht A2B?
Ja, klar. Also wir bewegen uns, ich sage das immer, ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft, Forschung. Man könnte es auch mal als Minenfeld bezeichnen, als Bermuda-Dreieck, weil man so zwischen allen Akteuren ein bisschen sich umher bewegt. Aber das macht es auch aus. Jeder Tag ist auch anders, sehr sinnstiftend, motivierend. Und das Thema ist ja sehr weit. Das H2B ist gegründet worden als zentrale Plattform für Wasserstoffthemen in Bayern. 2019 gegründet, zu 100% finanziert durch den Freistaat Bayern, also Non-Profit. Wir sind auch keine Forschungseinrichtung, was man häufig von uns denkt, auch wenn wir alle sehr forschungsnah sind. Wir sind auch kein Verband, wir sind kein Lobbyverein. Das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig. Wir wollen ehrlich kommunizieren und auch technologieoffen. im engeren und im weiteren Sinn. Also wir pushen jetzt keine bestimmte Wasserstofftechnologie, was weiß ich, Elektrolyse versus die thermochemische Konversion. Wir sagen aber auch, Wasserstoff ist als Element erstmal kein Allheilmittel der Energiewende. Es ist ein Tausendsasser, das kann man schon sagen. Aber es ergeben sich natürlich auch neue Herausforderungen bei der Realisierung des Wasserstoffhochlaufs. Wird und muss also so ein Nebeneinander von Technologien geben und da ist auch jeder Baustein wichtig.
Was macht ihr denn im Verband dann jetzt quasi, ja sozusagen jetzt konkret? Weil es ist ja immer schön, natürlich, wenn man sich da dann im Verband zusammenschließt und drüber spricht, ja. Aber man hat ja manchmal so den Eindruck, da geht's dir vielleicht ähnlich, ja, es wird gerne über Wasserstoff gesprochen, aber dann wird halt einiges weniger dann tatsächlich gemacht. Was wird denn auf eurer Seite jetzt konkret eben halt Richtung der Umsetzung dann gemacht? Jetzt abseits von sozusagen Austausch zwischen den Experten.
Also es ist ja kein Verband, es ist tatsächlich eher so eine Art Think Tank, Austauschstelle, Vernetzungsorgan. Das heißt, wir informieren, wir beraten, vernetzen. Wir informieren also einerseits über Wasserstoff. Das war auch am Anfang der Gründung ein sehr wichtiger Baustein, 2019, 20 erstmal zu informieren, auch über Technologien zu sensibilisieren, was ist auch mit Wasserstoff machbar, aber auch gleich herauszuarbeiten, wo hakt es noch, was sind die wichtigen Hürden. Das heißt, wir informieren, wir vernetzen national, international, also die bayerischen Akteure. Wir koordinieren auch das sogenannte Wasserstoffbündnis Bayern, kann ich später nochmal was dazu sagen. Wir machen viele Networking-Veranstaltungen, wir sind viel unterwegs, wir reisen auch viel und wir hatten auch die Grundlage für die bayerische Wasserstoffstrategie miterarbeitet. Wusstet ihr übrigens, dass ihr in eurer allerersten Ausgabe über die bayerische Wasserstoffstrategie gesprochen
habt? Ja, natürlich. Ja.
Zeit vergeht's. Ja, also da haben wir mit den Grundsteinen gelegt. Momentan erarbeiten wir das Update unserer Wasserstoff-Roadmap Bayern, die jetzt auch schon wieder 2 Jahre alt ist. Da hat sich viel getan. Und ansonsten sind wir sehr viel national, international unterwegs und repräsentieren auch den Freistaat Bayern. Also das heißt, das Thema Outreach, informieren, was sind so die Belange, die Themen in Bayern.
Wenn ihr da international oder nach außerhalb Bayerns, außerhalb Deutschlands unterwegs seid und Bayern repräsentiert, geht es wahrscheinlich auch darum, Wasserstoff nach Bayern zu bekommen.
Definitiv.
Das ist ja wirklich so ein Posterchild-Besuch quasi, immer rumzureisen und zu sagen, wir kriegen jetzt eine neue Wasserstoffversorgung. Wie siehst du denn dieses Thema Versorgung, Versorgung Deutschlands, Versorgung Bayerns? Ist es ein Painpoint? Ist es wirklich ein sehr kritischer Punkt für euch, wo ihr sagt, da muss eigentlich noch mehr Energie reinfließen?
Ich würde sagen, ja. Auch wenn das ein Thema ist, was sehr stark diskutiert wird. Aber man muss immer sich auch vorstellen oder vor Augen halten, Bayern hat im Grunde verschiedene Herausforderungen. Bayern ist ein Binnenland mit sehr großem Energiehunger. 25% der industriellen Wertschöpfung in Gesamtdeutschland sitzt in Bayern. Und wir haben aber auf der anderen Seite nur ein moderates Wasserstoffproduktionspotenzial durch das begrenzte Potenzial an Erneuerbaren, also vor allem Wind, eher schwierig. Der Energiemix ist schwierig und gleichzeitig will aber auch Bayern seine Position als einer der Hightech-Hotspots dann behalten. Und deswegen ist diese Transformation auch des bayerischen Energiesystems im Rahmen dieser eigentlich gesamtdeutschen industriellen Transformation eher schwierig. Wir wollen klimaneutral sein, wir möchten die Energieversorgung diversifizieren, wir möchten Arbeitsplätze und Wohlstand natürlich auch erhalten oder sogar ausbauen. Und das Ganze dann gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich verträglich gestalten. Und Bayern ist da natürlich hier sehr ambitioniert. Wir wollen nicht klimaneutral bis 2050 sein wie die EU oder bis 2045 wie Deutschland, sondern bis 2040. Und diese ganzen Themen, die wir jetzt diskutieren, sind natürlich jetzt nochmal deutlich dringlicher und drängender. Und die Reisen, die du jetzt angesprochen hast, ja, also wir haben schon so eine bayerische Wasserstoffdiplomatie, die in gewisser Weise darauf abzielt, den Export bayerischer Technologie zu unterstützen, aber vor allem auch, um potenzielle Produzenten und Produktionsregionen im Ausland dazu zu animieren, jetzt in den Aufbau von Produktionskapazitäten einzusteigen. Das dauert einfach. Und das muss man in Gesprächen kontinuierlich mit staatlichen, mit privatwirtschaftlichen Unternehmen, aber auch mit Regierungen hervorheben, dass die Bedarfe da sind.
Ja, jetzt hast du schon angesprochen auch, dass wahrscheinlich es so sein wird, ein Großteil von dem Wasserstoff, der in Bayern verbraucht wird, wird wahrscheinlich nicht hier lokal erzeugt werden, sondern irgendwo anders und muss dann natürlich nach Bayern transportiert werden. Insofern ist ja wahrscheinlich aus, ja, sozusagen jetzt aus deiner Warte heraus oder aus eurer Warte heraus diese Zustimmung, diese Genehmigung zum Wasserstoffkernnetz, die vor kurzem erfolgt ist, eine extrem gute Nachricht, könnte ich mir denken.
Definitiv. Also ich oder auch wir in Bayern, ich spreche jetzt einfach trotzdem mal für mich, sehen das Kernnetz natürlich als ersten wichtigen Meilenstein. Wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viele negative Meldungen auch gehabt aus dem Bereich Wasserstoff. Und ein wichtiger positiver Meilenstein ist jetzt die Genehmigung des Kernnetzes. Und das ist für Bayern einfach sehr, sehr wichtig. Gerade als Binnenstaat benötigen wir eben Pipelines, vor allem um unseren Wasserstoffbedarf zu decken. Natürlich werden wir auch alle anderen Möglichkeiten nutzen müssen, LOHC, um Wasserstoff zu transportieren, Methanol, Ammoniak, ESEF. Das heißt, es wird ja am Ende auch eine ziemliche Bandbreite an Anwendungsfällen und Bedarfen geben, um diesen Energiemix am Ende auch zu stemmen. Aber Importe sind da eben sehr wichtig und für diese Importe benötigen wir das Kernnetz.
Ich habe da in den letzten Wochen über diese oder bei den Nachrichten über das Kernnetz auch gelesen, dass durch diese Kürzung von 600 Kilometern Baden-Württemberg und Bayern sich ein bisschen abgeschnitten fühlen oder dass die halt im Prinzip durch die Kürzung besonders betroffen sind und da bangen quasi, dass wirklich alles so umgesetzt werden kann, wie sie sich das überlegt haben. Siehst du dieses Problem? Ist es ein Problem, dass da jetzt 600 Kilometer fehlen? Oder ist das sowas, wo man sagt, ja gut, das ist halt so ein paar Ausläufer, die kann man dann auch quasi lokal aufbauen, da braucht man nicht das Kernnetz dafür?
Ja, da bin ich jetzt sehr schnell wieder im politischen Minenfeld, um möglichst neutral zu formulieren. Also ich kann.
Da wollte man dich nicht reinführen, Fabian.
Ich versuche das dir mal die verschiedenen Seiten oder Aspekte auch hervorzuheben. Also im Grunde genommen geht es ja mit dem Kernnetz erstmal los, knapp 9000 Kilometer, dass die ersten wesentlichen Wasserstoffabnehmer bis 2030, 2032 spätestens erschließen soll. In Bayern sind das knapp 1000 Kilometer Leitungen. Dort wird unter anderem das sehr energieintensive Kiewit-Dreieck bei Burghausen rund um Wacker, Westlake-Winolith etc. erschlossen, aber auch schon die Region Ingolstadt mit den Raffinerien, aber auch schon die nördlich-bayerischen Regionen rund um Nürnberg und Aschaffenburg. Und zum Beispiel auch im Chemiedreieck soll sogar schon innerhalb der nächsten 2 Jahre eine erste Leitung entstehen. Letztendlich ist aber natürlich Infrastruktur immer ein Key-Enabler von Technologiehochlauf. Und jetzt kann man natürlich schon ja diskutieren, ob jetzt die jetzige Ausgestaltung des Kernnetzes wirklich so optimal ist. Die Argumentation, die aus der bayerischen Politik oder von manchen Regierungsparteien oder von einer Regierungspartei vor allem kam, war, dass Bayern jetzt, was das Verhältnis angeht zwischen Fläche an oder Gesamtanteil der Fläche an Deutschland, industrielle Wertschöpfung, etwas unterrepräsentiert ist. Also 20% der Fläche Deutschlands, 25% der industriellen Wertschöpfung, nur 10% des Kernnetzes. Das stimmt. Meiner Meinung nach gibt es auch definitiv weiße Flecken in der Oberpfalz, aber vor allem, und das ist auch das größere Problem bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg, weil quasi ein Großteil des südwestlichen Baden-Württembergs momentan nicht über das Kernnetz versorgt wird, also zeitnah nicht. Aber man muss natürlich auch immer berücksichtigen, in die Netzplanung ist ja sehr, sehr viel Input von der Abnehmerseite eingeflossen. Es gab mehrfach Bedarfsabfragen, Stakeholder-Dialoge. Es gab sehr lange Diskussionen und somit ging ja die Planung auch nicht vollkommen an den potenziellen Abnehmern vorbei. Aber es entstehen trotzdem große Lücken und wichtig wird es jetzt sein, dass man aufgrund dieser Planungsgrundlage, die man jetzt geschaffen hat, auch die nächsten Schritte plant. Das heißt, die Erschließung weiterer Regionen über das Hochdruck- und Mitteldrucknetz, um letztendlich dann auch eine Perspektive für diese Regionen zu geben.
Das ist natürlich was, da möchte ich schon nochmal nachfragen sozusagen. Wenn es um meine Heimat, die Oberpfalz geht quasi. Man hat da ja schon öfter manchmal das Gefühl in der Oberpfalz, das ist wahrscheinlich auch was so ein bisschen halt trügt sicherlich. Aber dass man halt von den wesentlichen Innovationen und Neuerungen manchmal so ein bisschen halt abgeschnitten ist quasi. Und dass dort im Endeffekt ja, sich dann so ein selbstverstärkender Effekt im Endeffekt dann einstellt, auch dass man sagt, ja, natürlich, wenn ich ein Unternehmen jetzt gründen möchte, jetzt auch wie Johannes ich zum Beispiel halt vor kurzem jetzt getan haben und sich dann überlegt, ja, wo gehen wir denn hin mit unserem Unternehmenssitz, ist natürlich so eine Überlegung da, ja gut, die Oberpfalz, die kommt nicht richtig in Frage, weil die ist ein bisschen halt außen vor und ist etwas abgeschnitten. Und es ist natürlich richtig, was du sagst, dass da eben halt die Stakeholder ihre Meinung sozusagen halt kundtun konnten. Aber das geht natürlich jetzt wieder in die politische Richtung, die Frage, sorry. Aber das ist natürlich so ein selbstverstärkender Effekt im Endeffekt halt, weil wenn es da keine Unternehmen gibt praktisch, dann wird der Anschluss da nicht hingelegt. Und das Resultat daraus ist, es wird dort niemals Unternehmen geben, dann eben halt, wenn einfach die Randbedingungen nicht geschaffen werden.
Ja, das könnte man jetzt so zusammenfassen. Also im Grunde genommen bin ich auch bei dir. Man erzeugt natürlich schon ein negatives Signal in die Regionen. Es passiert vielleicht erstmal wenig oder spät was. Also gerade jetzt werden ja wichtige Weichenstellungen auch gesetzt. Und für energiehungrige Unternehmen ist es schon sehr wichtig zu wissen, ab wann man mit Wasserstoff rechnen kann, wenn man diesen Wasserstoff einsetzen kann. Es gibt auch genügend Unternehmen, die sagen, Wasserstoff ist für mich kein Thema. Ich elektrifiziere direkt, benutze andere Möglichkeiten. Aber für potenzielle Großabnehmer von Wasserstoff in der Region Oberpfalz ist das natürlich erstmal ein schwieriges Signal. Man muss aber immer auch berücksichtigen, es geht ja jetzt erstmal nur um die dicken Rohre, um das Fernleitungsnetz. Daran angeknüpft, es beginnt ja schon der Dialog mit den Verteilnetzbetreibern, die ja auch die mitteldicken Rohre, würde ich jetzt mal sagen, haben. Und dann den Mittelstand, den breiten Mittelstand und die mittleren gewerblichen Abnehmer auch versorgen. In diese Richtung muss es jetzt gehen. Das heißt, der Dialog muss geführt werden. Da hatte ich jetzt aber auch von zum Beispiel den bayerischen Fernleitungsnetzbetreibern gehört, dass man diesen Austausch jetzt nochmal verstärken wird und muss, weil über das Fernnetz werden einfach nur die ersten großen Abnehmer erschlossen. Und was dann dahinter ist, muss ich dann erstmal zeigen. Weil nur weil man jetzt in der Nähe einer Fernleitung sitzt, heißt das ja noch lange nicht, dass darüber auch versorgt wird.
Wie siehst du da den Stand von diesem Verteilnetz? Wird es jetzt quasi mit dem Kernnetz fertig, sodass man dann sagt, Kernnetz wird angeschaltet und mehr oder weniger gleichzeitig kann man dann wirklich auch kleinere Verbraucher versorgen? Ist es so geplant? Ist es eher geplant, dass man sagt, erstmal die Großen und dann baut man halt das Verteilnetz so nachträglich Schritt für Schritt auf?
Also es hat sicherlich technische, politische Gründe. Also es wird erstmal das Fernnetz geben, das die ersten Großabnehmer versorgt. Dann garantiert man auch eine gewisse Auslastung der großen Rohre. Die Verteilnetze sind spielen eine elementare Funktion. Aber man muss auch immer bedenken, an einem Verteilnetz sind immer sehr, sehr viele Abnehmer auch angeschlossen. Und deswegen ist jetzt gerade die Wärmeplanung, die kommunale Wärmeplanung, die entsteht, auch sehr, sehr wichtig, um zu schauen, welche Teilnetze stellt man auf Wasserstoff um, bei welchen Teilnetzen bleibt man erstmal bei Erdgas, bei synthetischen Methan etc. Und das sind gerade sehr wichtige Prozesse, die einfach noch vollzogen werden müssen, weil das kann man einfach nicht generalisieren. Es gibt zwar jetzt natürlich schon den engen Austausch mit einigen Verteilnetzbetreibern, die sehr, sehr zeitnah auch schon ihre mittelgroßen Abnehmer über Teile ihres Verteilnetzes versorgen werden mit Wasserstoff. Aber man muss natürlich auch immer schauen, dass da einfach verschiedenste Abnehmer dann an dem Verteilnetz dranhängen, je nach Druckstufe natürlich. Und man muss einen Konsens finden und im Zweifel, die Entscheidung möchte ich nicht treffen, aber im Zweifel muss man sich entscheiden, versorge ich jetzt diese beiden Akteure mit Wasserstoff und alle anderen müssen dann auch auf Wasserstoff umstellen oder ich bleibe oder lasse die Leitung einfach auf Erdgas bestehen.
Die Frage ist dann natürlich auch immer, woher kommt denn der Wasserstoff? Das haben wir vorhin schon mal ja kurz angedeutet und angerissen und du hast auch schon erwähnt, diese Vereinbarungen natürlich mit den anderen Staaten, die sollen dort eben halt Wasserstoff erzeugen, jetzt entweder halt in Ländern, wo irgendwie viel Sonne scheint oder auf der anderen Seite, wo halt viel Wind weht und sollen uns den dann liefern. Die Herausforderung ist doch wahrscheinlich, diese Länder müssen mittel- und langfristig ja auch erstmal ihren eigenen Bedarf natürlich decken und die werden dann, so wie es halt ist, das ist ja auch gar kein Vorwurf, die werden erstmal an sich selbst denken. Und alles, was dann halt übrig ist, dann vielleicht eben nach Deutschland oder nach Bayern verkaufen. Wie ist es denn aus deiner Sicht möglich, das Netz bei uns wirklich halt gefüllt zu bekommen und dann auch sicherzustellen, dass wirklich dann Wasserstoff bei uns auch ankommt und es dann nicht eben halt aus diesen Ländern heißt, wie gesagt, jetzt ganz wertfrei und ohne Vorwurf, oh ja, da haben wir jetzt leider weniger erzeugt, da brauchen wir alles selber, ihr habt leider Pech.
Ja, großes Thema tatsächlich. Also da sind wir sehr schnell beim Thema Vertrauen, Verlässlichkeit, Sicherheit. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Versorgungswege diversifizieren. Erstmal vielleicht der erste Schritt ist, es ist kein Entweder-Oder, lokale Produktion oder Import. Also wir werden beides benötigen und jeder Megawatt-Elektrolyseur oder jedes Megawatt, was wir in Deutschland an Elektrolyse haben, ist schon mal gut und reduziert unser Importvolumen. Aber wenn man sich die Prognosen anschaut, auf Bundesebene oder auch unsere Prognosen, wir werden in Deutschland bis zu 70% über Importe versorgen müssen oder decken müssen. Das sind dann je nach Szenario 66 bis 90 Terawattstunden. In Bayern, also bis zum Jahr 2030, in Bayern sogar bis zu 80%, wobei der Begriff Ausland hier ja wieder typisch bayerisch sehr speziell gefasst ist. Also alles, was außerhalb der bayerischen Landesgrenzen ist, von Ausland. Könnte man überhaupt noch sagen, alles, was nördlich der Donau ist, ist schon Ausland, aber dann würden wir auch im Ausland sitzen mit Nürnberg. Aber also wir werden bis zu 80%, sprich bis zu 8 Terawattstunden in Bayern im Jahr 2030 importieren müssen. Und da ist natürlich die hohe Kunst. Synchronisierter Hochlauf von Wasserstoffproduktion, Bereitstellung, Transport, Infrastruktur und an der anderen Seite die Abnehmerseite. Und ja, natürlich könnte man jetzt auch erstmal sagen, wir produzieren heimisch erstmal alles und brauchen das nicht. Aber ja, das ist natürlich gerade auch schwer. Können wir später auch nochmal ein bisschen darüber reden vielleicht, was so die aktuellen Hemmnisse sind, ja auch hier auf den Markt einzusteigen. Wir werden auf jeden Fall Importe benötigen. Deswegen sind wir viel unterwegs und das sind sehr anstrengende Reisen, aber man bekommt auch sehr viel mit dem Ziel, die Akteure zu motivieren, zu produzieren. Aber wir hören da natürlich auch von verschiedenen Ländern in den verschiedensten Regionen, vor allem zum Beispiel auch in der MENA-Region, nun ja, wir haben sehr günstige Stromgestehungskosten. Jetzt können wir da sehr günstig grünen Wasserstoff herstellen. Wir könnten euch jetzt diesen grünen Wasserstoff verkaufen. Aber wenn wir den Wasserstoff schon haben, könnten wir vielleicht doch gleich Ammoniak herstellen, grünen Stahl, holen uns quasi die Wertschöpfung zu uns, Stichwort Localization, und bauen quasi neben dieser ganzen Upstream-Kette dann noch diese Downstream-Kette dazu. Und am Ende industrialisieren wir noch ein bisschen mehr bei uns und verkaufen euch am Ende einfach das teure Endprodukt. Und das ist natürlich legitim. Das würde ich jetzt als Staat vielleicht auch machen. Gewinnmaximierung, zu schauen, wie kann ich den Staatshaushalt optimieren. Aber das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir von einer Abhängigkeit in die nächste gehen und wir vor allem auch abhängig sein werden von den Zusagen von Lieferländern. Vorteil natürlich beim Thema Wasserstoff ist, wir haben jetzt nicht wie bei Erdöl und Erdgas nur diese schmale Palette von potenziellen Anbietern oder Lieferländern, sondern wir haben natürlich sehr viele Regionen weltweit, auch neue, die jetzt momentan nicht im Erdöl- Erdgassektor tätig sind, die für unsere potenzielle Lieferländer auch möglicherweise eine Rolle spielen können. Wichtig ist trotzdem immer in dem Dialog mit den Ländern, dass man nicht auftritt und sagt, ja, wir wollen alle euren Wasserstoff haben, sondern dass man die lokale Wertschöpfung natürlich aufbaut und vielleicht dann in diesem Zusammenhang auch bayerische, deutsche Technologie mit dort unterbringt, vielleicht eine Ansiedlung eines Werkes zum Bau von Elektrolyseuren, wie auch immer, dass man diesen Mittelweg findet, sodass man wirklich einen ehrlichen Win-Win hat. Das muss man aber dann wirklich mit sehr vielen Ländern machen, weil natürlich sonst wieder die Abhängigkeit von einzelnen Ländern besteht.
Wenn man jetzt sich das anschaut, dann gibt's ja verschiedene Wege, wie der Wasserstoff wirklich herkommen kann. Da hatten wir auch vor einigen Wochen mal ein Interview geführt mit einem Kollegen, der das analysiert hatte, im Prinzip diese vier Haupteinfallstore von Norden, von Osten, vom Süden und dem Westen. Welche Routen siehst du denn als die wichtigsten an? Wahrscheinlich dann auch eher Osten, quasi aus Osteuropa, Österreich, oder kommt da eher der Wasserstoff doch über die Häfen, über die von der Nordsee durch Deutschland nach Süden?
Ich denke mal, das wird eine Mischung sein. Ich würde wetten, von welcher Richtung wir quasi in Bayern zuerst versorgt werden. Man kann natürlich schauen, wie sind die Planungen und wo sind auf dem Weg nach Bayern Großabnehmercluster, sodass man natürlich dann auch schauen muss, wie viel kommt am Ende in Bayern an. Das gesamte europäische Wasserstoff-Pipeline-Netz ist ja schon eher sternförmig angesiedelt oder strukturiert und alles endet mehr oder weniger in Deutschland. Von der bayerischen Seite her ist es so, dass wir einerseits die Südostflanke haben, Griechenland, Balkan etc. Das ist aber ein Weg, der sicherlich noch ein bisschen weiter ist zu gehen, also hier die Entwicklung einer Pipeline vorzuführen. Deutlich größere Ambitionen und Perspektive hat der sogenannte South H2 Corridor, also der Südkorridor von Tunesien, vorher Algerien, Tunesien, Italien, über Österreich dann nach Bayern und von dort dann auch weiter nach Baden-Württemberg und eventuell, je nachdem wie viel Terawattstunden Wasserstoff da noch übrig sind, dann auch in die weiteren Anrainerstaaten. Das heißt, dieser Korridor wird sehr, sehr wichtig sein. Da ist man bei den Planungen auch schon relativ weit. Das Konsortium arbeitet da sehr gut. Also ein hervorragendes Beispiel für internationale Zusammenarbeit, auch stark unterstützt durch das BMWK. Aber wir werden auch aus dem Südwesten schauen müssen, dass wir Wasserstoff bekommen. Iberische Halbinsel hat ein immenses Produktionspotenzial. Da haben wir momentan noch den Flaschenhals Pipeline, H2MED, die überlegte, geplante Pipeline über das Meer, dann bis nach Frankreich und dann über Baden-Württemberg bis nach Bayern, wird eine Rolle spielen. Sicherlich nicht die größte, aber hat ein großes Potenzial und ansonsten natürlich der Norden. Das heißt, Skandinavien hat ein sehr großes Produktionspotenzial und so wie die Pipelines auch gebaut sind, wäre auch perspektivisch eine Versorgung bis nach Bayern möglich. Stark positioniert sich momentan oder positionieren sich Belgien und die Niederlande als Anlandungspunkte auch und auch als Produktionsstandorte, Offshore Wind und dann Elektrolyse. Wie viel dann wirklich davon in Bayern ankommen kann, weiß ich nicht, weil natürlich auch der energiehungrige Nordwesten in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel dazwischen sitzt und die sicherlich auch ein großes Interesse an Wasserstoff.
Dieser Anschluss im Norden, jetzt hast du den erwähnt, da gab es ja vor kurzem, ich glaube es war letzte Woche, ein bisschen länger her, vor 2-3 Wochen, so ein bisschen ja die Hiobsbotschaft auch, dass sich zumindest hat der Auf- und Ausbau in Dänemark ja verzögern wird um einige Jahre. Was sind denn dann im Endeffekt jetzt Auswirkungen für Bayern, wenn sich solche Projekte eben halt zum Aufbau eines Netzwerks in Dänemark um mehrere Jahre jetzt tatsächlich verzögern? Ist das was in Bayern wirklich jetzt dann auch sozusagen jetzt so ein Tiefschlag ist oder ist das was, wo man sich dann denkt, ja gut, das wird dann halt über andere Routen kompensiert werden?
Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, was geht uns das an, was jetzt in Nordeuropa passiert? Wir sind so weit weg. Wir sind aber dann wieder sehr schnell beim Thema Vertrauen. Der Markt ist sehr dynamisch. Die Akteure sind momentan sehr, sehr vorsichtig und empfindlich und auch Investoren, und die sind ja gerade sehr, sehr wichtig, sind, wie man so schön sagt, sensibel und scheu. Und was man dann auf der Finanzseite ungern hat, sind unkontrollierbare Risiken und negative Indikatoren, negative Meldungen. Eine Nichtrealisierung, zum Beispiel jetzt das Pipeline-Projekt Norwegen-Deutschland oder auch eine Verzögerung eines großen Projektes, also die Pipeline zwischen Deutschland und Dänemark, ist halt erstmal so ein negatives Signal. Und es besteht in der Tat eine erhebliche Unsicherheit in Bezug auf das künftige Wasserstoffangebot und die Nachfrage, weil auf viele Projekte, die jetzt frühzeitig eingeführt werden, auch vor sehr erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, jetzt stark gestiegene Kosten auch. Und die Entwicklung von Angebot und Nachfrage wird weitestgehend abhängig sein von politischen Entscheidungen oder aber auch von der Technologie- und Kostenentwicklung. Und deswegen ist so eine Nachricht oder sind zwei Nachrichten, waren es ja am Ende, erstmal schon negativ. Aber auf den zweiten Blick auch jetzt nicht katastrophal. Also das Pipeline-Projekt zwischen Norwegen und Deutschland war ja zunächst eine Machbarkeitsstudie. Und das Ergebnis war, dass unter bestimmten Annahmen technisch möglich ist, eine Wertschöpfungskette für den Transport von großen Mengen blauen Wasserstoffs von Norwegen nach Deutschland aufzubauen. Sofern aber die richtigen Voraussetzungen vorhanden sind. Und jetzt hat man eben festgestellt, dass weder die Rahmenbedingungen gegeben sind, noch die Angebotsseite und die Nachfrageseite für blauen Wasserstoff wirklich da ist. Und da fehlen einfach langfristige Importzusagen und diese 3 Milliarden Invest, die man da machen wollte, möchte man jetzt einfach nicht machen. Dass in Dänemark jetzt bis zu 3 Jahre später die Pipeline bis nach Deutschland gebaut wird, ist schon unerfreulich, weil gerade dieser Korridor in verschiedenen Studien auch als Hochpotenzialkorridore auch ermittelt wurde. Die Pipeline-Verbindung soll jetzt bis zu 3 Jahre später stehen. Also bis 2031 oder 2033, das liegt einfach daran, unter anderem auch daran, dass die Transportvolumina, die jetzt für eine finanzielle Tragfähigkeit dieses Pipelines-Projektes benötigt werden, von der Realisierung von Offshore-Windparks auch abhängen. Und solange diese Investitionsentscheidungen nicht getätigt sind für diese Offshore-Windparks und die Genehmigungen erteilt sind, ist einfach die Pipeline nicht ausreichend ausgelastet. Und deswegen hat man gesagt, wir warten einfach. Und die Auswirkungen jetzt für Bayern, ja, sind schwer abzuschätzen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die Versorgungswege aus dem Süden, aus dem europäischen Süden, Südosten, Südwesten, nochmal an Bedeutung gewinnen werden. Also allen voran auch der South-H2-Corridor. Mhm.
Gut, wir haben jetzt in 30 Minuten den Import quasi und die Wasserstoffversorgung umrundet. Die Zeit ist schon fortgeschritten, aber es gibt noch einige weitere Themen. Daher würde ich sagen, wir machen einfach nächste Woche weiter mit unserem Gespräch und reden dann über die Erzeugung hier, über das Ökosystem im Thema Wasserstoff. Aber bis dahin schon mal ein herzliches Dank an dich. Herzlichen Dank, Fabian, für die ganzen Einblicke, die du uns hier mitgeteilt hast.
Ich danke euch und bis bald. Ja, und an euch wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Ihr findet auf der Webseite auch ein Kontaktformular. Ihr wisst es natürlich schon längst, dass es das was gibt, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Oder natürlich auch mit Fabian. Wenn ihr Nachrichten an Fabian habt, dann nutzt gerne auch diesen Weg und wir leiten entsprechend weiter. Die Alternative dazu ist einfach, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an die Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Auch diese Nachrichten, wenn sie an Fabian gehen soll, leiten wir dann natürlich gerne weiter. Und wie von Johannes schon angedeutet, wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Episode des Hydrogen Bar Podcasts. Wieder mit Fabian Pfaffenberger. Macht's gut, bis dahin und vielen Dank von meiner Seite auch nochmal, Fabian. Und wir sehen uns in einer Woche wieder.
Ich danke euch. Bis bald.